Erstens, nein, nicht alle Unternehmen müssen geopolitisches Risikomanagement machen. Zweitens aber, wahrscheinlich müssen es doch mehr machen, als viele glauben. Und in dieser Grauzone, wie komme ich eigentlich dazu, meinen Anfangsverdacht sozusagen zu bestätigen oder nicht zu bestätigen?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Geopolitik, das, was in der großen, weiten Welt passiert. Tja, es ist ein Thema aus den Nachrichten, so ein bisschen auch als Privatperson. Aber wir wissen es alle, für Unternehmenslenkerinnen und Lenker, auch mittelständischer Betriebe, ist es wahnsinnig wichtig geworden. Alleine das Thema Zölle, alles rund um Außenhandel, welche anderen Länder gibt es, die geopolitischen Risiken mit China, De-Risking ist hier ja auch so ein bekanntes Stichwort und dieses geopolitische Risikomanagement und alles, was damit zu tun hat, ist einfach wahnsinnig wichtig geworden. Und deswegen hat Ansgar Baum, mein heutiger Gast, gemeinsam mit dem Spiegel-Bestseller-Autor Thomas Ramge darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Die Stunde der Nashörner und was da drin steht, was davon für Unternehmen auch wichtig ist, das besprechen wir jetzt. Grüße Sie, Herr Baums. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, vielleicht bevor wir ins Detail und zu den Themen kommen und wie es zum Buch kam, vielleicht noch ein ganz paar Worte über Sie. Was machen Sie derzeit und wie sind Sie dahin gekommen?
Ich berate Unternehmen zu geopolitischen Risiken als Senior Advisor bei der Firma Synalytics. Das ist eine Ausgründung aus dem Merricks Think Tank mit Fokus auf China. Wir beraten Unternehmen insbesondere beim Thema IT-Infrastrukturen, Marktzugang in China und bei Lieferkettenanalysen. Darüber hinaus berate ich einige Tech-Unternehmen hier in Deutschland zum Thema Government Relations, das heißt also Regierungsbeziehungen. Und das ist eigentlich auch mein Background. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens für internationale Tech-Unternehmen gearbeitet, wie SAP, Hewlett-Packard, AP, Zoom. Und das ist eigentlich so mein Kerngeschäft.
Jetzt auch nebenbei sozusagen noch Buch geschrieben, zusammen mit Thomas Ramge. Und ich finde den Titel erstmal so spannend, Die Stunde der Nashörner. Also warum Nashorn? Ich bin ja Dortmunder, bei uns ist das Nashorn ja hier das Wappentier der Stadt. Aber das war wahrscheinlich nicht der Grund, dass es in Ihrem Buch so prominent vorkommt.
Nee, da muss ich die Dortmunder enttäuschen. Das graue Nashorn ist ein Risikokonzept. Also wir alle erinnern uns wahrscheinlich an die schwarzen Schwäne, ne, von Taleb. Bekannt geworden nach der Finanzkrise, also Risiken, die im Grunde genommen nicht vorhersehbar sind. Große Risiken, also mit großem Impact, die eigentlich nicht vorhersehbar sind. Das graue Nashorn ist das Alternativkonzept. Das sind Risiken mit großem Impact, die eigentlich gut zu erkennen sind, aber trotzdem ignoriert werden. Und unsere Hypothese in dem Buch ist, dass geopolitische Risiken das graue Nashorn sind. Das sind keine schwarzen Schwäne, die sind eigentlich ganz gut vorhersehbar. In Klammern, die Finanzkrise war es auch. Ich glaube, der schwarze Schwan wird viel zu oft benutzt. Eigentlich ist das viel interessantere Problem ja, wenn ich Risiken eigentlich erkennen könnte, es aber nicht tue oder sie ignoriere, warum ist das der Fall? Und damit beschäftigen wir uns im Grunde genommen in dem Buch, warum Unternehmen sich so schwer tun mit den offensichtlichen geopolitischen Risiken, die es im Moment für Unternehmen gibt.
Jetzt kommt natürlich die logische Anschlussfrage, warum tun Sie das denn? Warum tun sich viele Unternehmen so schwer? Wahrscheinlich viele Facetten, aber versuchen Sie es zusammenzufassen.
Da gibt es ganz interessante Antworten drauf. Es gibt eine Denkrichtung, die so stark Richtung Thought Fallacies geht. Ne? Also diese ganzen Ideen von Kahneman und Tversky bekannt gemacht worden, dass wir alle irgendwie so bestimmte Denkmuster im Gehirn haben als Individuen, die jetzt einer objektiv guten Risikoanalyse nicht zuträglich sind. Ja? Also Confirmation Bias und so weiter und so fort. Wir glauben, dass das eigentlich nicht die richtige Story ist für das Thema. Wir glauben, dass es ein organisatorisches Problem ist, das darauf beruht, dass unsere Unternehmen, die wir designt haben, in den letzten 30 Jahren alle davon ausgehen, dass Geopolitik keine Rolle spielt. Also wir gehen in Unternehmen davon aus, im Design, dass die internationale Welt friktionslos ist und internationaler Handel im Grunde genommen immer mehr zunimmt. Insofern kann man sagen, die Unternehmen, die wir heute sehen, sind jene, die besonders gut darin waren, in einer globalisierten Welt optimal zu funktionieren. Und alle Fähigkeiten, die ich brauche, um Geopolitik zu verstehen, Geoökonomie zu verstehen und das zu transferieren auf, was heißt das für mich als Unternehmen? Dieser Muskel ist im nach 1990, als alles, als wir in geopolitischen Ferien waren sozusagen, ist verkümmert. Und jetzt geht es darum, diesen Muskel wieder aufzubauen. Und das ist im Grunde genommen auch schon die Kerngeschichte des Buches.
Für welche Unternehmensgröße würden Sie sagen, ist denn dieser besondere geopolitische Fokus wirklich nötig? Sind das, ich stelle es provokant, nur die DAX-Konzerne, diese internationalen Riesen, die Mittelständler, die viel exportieren? Oder sollten sich auch Unternehmen eine Nummer kleiner oder auch zwei Nummern kleiner stärker damit beschäftigen?
Es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Betroffenheiten. Ja, das kann man, das muss man einfach so sagen. Wenn ich ein hochinternationalisiertes Tech-Unternehmen bin mit einer Lieferkette, die über den ganzen Globus spannt, habe ich einen anderen, andere Relevanz beim Thema Geopolitik, als wenn ich jetzt ein Handwerksbetrieb bin, der Dienstleistungen in Deutschland erbringt und ansonsten keinerlei Geschäftsbeziehungen pflegt. Insofern ganz klare Abstufung notwendig. Und geopolitisches Risikomanagement ist teuer und kompliziert. Also warum das tun, wenn man es nicht unbedingt muss? Das Schwierige ist die Grauzone. Also Unternehmen, die eigentlich nicht genau wissen, ob sie betroffen sind und eventuell überrascht sind, dass in ihrer Tier 3 oder Tier 4 in ihrer Lieferkette halt eben doch ein riesiges Problem lauert und ich das erkennen muss. Insofern, mein Eindruck ist, erstens, nein, nicht alle Unternehmen müssen geopolitisches Risikomanagement machen. Zweitens aber, wahrscheinlich müssen es doch mehr machen, als viele glauben. Und in dieser Grauzone, wie komme ich eigentlich dazu, meinen Anfangsverdacht sozusagen zu bestätigen oder zu nicht zu bestätigen, wie komme ich dahin? Das ist halt eben auch Teil des Buches, ja, dass wir Beispiele zeigen, wie konkrete Unternehmen von Geopolitik betroffen waren und das vielleicht Anstoß gibt, die Frage mal im Unternehmen zumindest zu stellen. Und zwar in alle Bereiche, ja, also an den CFO. Was heißt es denn, wenn China vom internationalen Bankensystem abgeschnitten wird? Was heißt das für unseren Cashflow? Kannst du mir das erklären, CFO? Der CFO wird wahrscheinlich sagen, nö, dann hat man ein kleines Projekt, ja. Und so gehe ich sozusagen durch die Unternehmensteile und frage einfach mal, ne, auch relativ High-Level-Fragen, so, erklär mir mal, was passiert mit uns, wenn in Taiwan 6 Monate keine Schiffsverkehr rausgeht. Sag mir einfach, was mit unserem Unternehmen passiert. Und das sind für uns so die Einstiegsfragen. Und da kann man dann schon ganz gut sehen, wie sehr das Unternehmen betroffen ist, erstmal auf einer oberen Makroebene. Und dann kann man eine Entscheidung treffen, wo man sagt, okay, da will ich jetzt einen Doppelklick haben, da will ich es genau wissen. Das wäre die Methodik, die wir im Buch vorschlagen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Wenn ein Frachter im Suezkanal quer liegt über Wochen hinweg, das kann man sich alles bildhaft vorstellen, das sieht man in den Nachrichten. Gibt es vielleicht auch ein paar geopolitische Risiken, die Sie als besonders relevant erachten, die aber trotzdem wahnsinnig unterschätzt sind?
Absolut. Also wir unterscheiden drei verschiedene Risikovektoren in der Geopolitik. Das eine sind die Ereignisse. Das haben Sie gerade schon ein Beispiel genannt. Jetzt war das querliegende Schiff gar kein geopolitisches Ereignis, war einfach ein Unfall, ein logistisches Ereignis. Insofern, Ereignisse sind eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ja, ob es so ein Krieg ist oder ein Erdbeben oder so, das ist eine Disruption in der Lieferkette und dann guckt man, wie lange es dauert. Ist im Grunde genommen so ein bisschen das Uninteressanteste. Ja, also klingt so ein bisschen komisch, aber ein geopolitischer Konflikt ist gar nicht mal so sehr der Hauptfokus, den wir sehen. Und dann gibt es zwei weitere Risikovektoren, die interessanter sind. Das eine ist Regulierung. Wir nennen das Geotech Statecraft. Es gibt eine Idee in den USA und in China über die Inanspruchnahme, freundlich ausgedrückt, von Technologie-Wertschöpfungsketten Druck auf den anderen auszuüben oder ihm Zugang zu wichtigen Technologien zu verwehren, die für Machtentfaltung, Militärplattformen und so weiter wichtig sind. Und das sind Exportkontrollen, das sind Investitionskontrollen, das sind Technologiebans, Regulierung zum Thema Cybersecurity, die geopolitisch aufgeladen sind. Das ist das, was wir gerade in der Zeitung lesen, ja. Und das ist das, was bei vielen Unternehmen tatsächlich große Probleme hervorruft. Und diese Regulierung, geopolitische Regulierung, die aus den USA und aus China kommt, die muss man verstehen und die muss man antizipieren können, um zu sehen, wo habe ich in Zukunft eventuell ein Lieferkettenrisiko oder ein IT-Infrastrukturrisiko, weil ich Microsoft nicht mehr in China laufen lassen kann in meinem Unternehmen. So, das ist die Regulierung. Und der dritte Risikovektor, und das ist eigentlich der strategischste, ist die Spaltung des IT-Stacks. Das ist im Grunde genommen eine Folge dieser Regulierungsebene, weil China als Antwort auf diese Inanspruchnahme von Technologiewertschöpfungsketten durch die US-Regierung versucht, von westlicher Technologie möglichst schnell unabhängig zu werden. Und man stelle sich jetzt vor, dass die IT-Welt nicht mehr global ist und alle Geräte miteinander sprechen können und miteinander funktionieren, sondern dass wir einen IT-Stack haben in China, der komplett unabhängig ist. Ist jetzt für Unternehmen, die nur in Europa und USA tätig sind, ziemlich egal. Ist aber für alle Unternehmen, die sagen, China ist so wichtig für mich, ein Riesenthema, weil dann muss ich nämlich anfangen, Produkte für diesen IT-Stack zu entwickeln. Ich muss meine IT-Infrastruktur umbauen. Ich muss Forschung und Entwicklung in China hochfahren, um spezifisch chinesische Produkte für diesen chinesischen IT-Stack zu entwickeln. Und dann reden wir über einen völlig anderen Kostenfaktor und reden auch über völlig andere Unternehmensstrukturen. So, und das ist eigentlich die strategischste Frage. Also ich kann das so ein bisschen runterbrechen. Die zentrale Frage, die im Grunde genommen auf Chefebene gerade diskutiert werden müsste, ist, wer will ich in Zukunft in China sein als Unternehmen? Wenn ich den chinesischen Markt brauche, dann muss ich mir diese Spaltung des IT-Stacks als Hypothese vornehmen und durchdeklinieren, was das für mich heißt und was das für mich kostenseitig heißt und ob es sich dann für mich lohnt. Und solange ich diese eine Frage nicht beantwortet habe, ja, wer will ich in Zukunft in China sein, kann ich im Grunde genommen geopolitisches Risikomanagement nur auf einer sehr taktischen Ebene fahren. Insofern empfehlen wir tatsächlich, diese Spaltung des IT-Stacks als Ausgangspunkt der Überlegungen sehr ernst zu nehmen. Und das ist Strategie. Da geht es um 10, 15 Jahreszeitrahmen und nicht um, was morgen in der Zeitung über Herrn Trump steht.
Super spannendes und klares Beispiel dafür. Ich erinnere mich, wo Sie das so sagen, an eine Beratung, Strategieberatung lustigerweise auch, die aber nicht auf Geopolitik, sondern auf andere Sachen spezialisiert war. Da ich zitiere jetzt: Mensch, Leute, Geopolitik ist eine Sache, die habt ihr nicht unter Kontrolle, steckt da nicht zu viel Zeit rein. Konzentriert euch auf die Sachen, die ihr wirklich als Chefin, Chef, wie auch immer, kontrollieren könnt. Man merkt da so ein Beispiel, dass das ziemlicher Quatsch ist, oder?
Ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Ich glaube, man muss so ein bisschen die Geopolitik so entmystifizieren. Das ist, kommt oft so rüber, wie da sitzt so ein Peter Scholl-Latour-artiger Typ im Ledersessel und quatscht über die Straße von Malakka. Das kann extrem langweilig sein für Unternehmen, die sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn man aber Geopolitik operationalisiert für Unternehmen und diese sehr gezielten Fragen stellt, sag mir CFO, was heißt das, heißt das für unseren Cashflow, wenn China aus dem Bankensystem rausfliegt? Sag mir Product Development, wenn China die neue Encryption, die neuen Verschlüsselungsgesetze scharf schaltet, was heißt das für unsere Connected Devices, die wir in China verkaufen? Das sind sehr, sehr konkrete Fragen, die direkten Einfluss auf die Bottomline des Unternehmens haben. Und wer dann sagt, das haben wir nicht unter Kontrolle, ignoriert es, da würde ich sagen, ist vielleicht nicht der schlauste Ratschlag, den ich in letzter Zeit gehört habe für Unternehmen.
Sie schreiben wunderbar von dem Begriff geopolitisches Risikoprofil, das ein Unternehmen von sich erstellen sollte. Wir merken ja gerade, wie komplex das sein kann. Aber ist schon wichtig, das zu haben, ne? Und wie kann man das denn machen? Also gibt es da so eine gewisse Struktur, wie man das erreicht, so ein Risikoprofil?
Ja, also eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Wir beschreiben Unternehmen anhand des Konzepts der Enterprise Business Capabilities, so ein abstraktes Konzept. Das sind im Grunde genommen so die Muskeln, die ein Unternehmen hat. Also Innovation, Product Development, Go-to-Market, Marketing, Operations und so weiter und so fort. Und man kann im Grunde genommen auf jeder Ebene des Unternehmens die Frage stellen nach diesen drei Einflussfaktoren, also Ereignisse, Regulierung und Spaltung des IT-Stacks. Und das in relativ klar umgrenzten Szenario-Übungen durchspielen, was das heißt. Und dann bekomme ich eigentlich relativ schnell ein Gefühl, wo die Probleme sein können. Ich werde es auf den ersten, im ersten Schritt nicht, wahrscheinlich nicht auf die genau definieren können, wo das Problem exakt liegt in der Lieferkette. Ja, aber ich kriege ein Gefühl dafür, so, uiuiui, ich hab null Visibilität, was meine Lieferkette in der Tier 3 angeht. Ich weiß überhaupt nicht, ob da irgendwas aus China kommt. Das würde ich sagen, das ist dann eine Red Flag. Und dann lohnt es sich halt, wie gesagt, tiefer reinzugehen. Wenn wir das machen bei Senolytics in der Beratung zu den Lieferketten, heißt tiefer reingehen, wir schauen uns jede einzelne Komponente an. Ja, also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt gerade eine der größten Rechenzentrumsunternehmen der Welt durchgeprüft. Die komplette Hardware, die am Rechenzentrum drin ist, ja, sind also 50.000 Teile auf der Bill of Materials. mit der wir anfangen. Und wir schauen uns dann, machen dann ein Filtersystem, aber am Ende schauen wir uns dann für die hochkritischen Komponenten die komplette Supply Chain bis zur Tier N, also oft bis zu den Rohmaterialien runter an und können dann sehr genau sagen, Tier 3, hier hast du ein Problem, weil das Unternehmen hat ein problematisches Profil. Oder in Tier 4 hast du eine Abhängigkeit, von der du dachtest, dass du sie aufgelöst hast, aber da trifft sich die Supply Chain wieder bei einem Supplier. Und das sind die Mitigation Options. Das sind die Sachen, die du konkret tun kannst, um deine Problematik bei dieser Komponente auf Tier 3 aufzulösen. Manchmal ist das einfach und manchmal ist es nicht möglich. Aber zumindest weiß ich dann, wo meine Probleme sind. Und diese Transparenz herzustellen, ja, diese Klarheit zum Thema, wo bin ich geopolitisch anfällig als Unternehmen, das ist das, was wir erreichen können mit Unternehmen.
Gut, Ansgar Baum, vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Und ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.